Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Folge 16: Tipps für eine bessere vegetarische oder vegane Ernährung. Teil 2. Der erste Teil ist Folge 15 von letzter Woche. Warum Nährstoffmangel, Lebensmittelauswahl und Nahrungsergänzung für Vegetarier und Veganer besonders wichtige Themen sind. Richtige Nahrungsergänzung mit Vitamin D3. Worauf ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln zu achten? Was sind die Gefahren von Nachbauten und Frankenfood? Tipps aus der Paleo- und Low-Carb-Welt für Vegetarier und Tipps für die Schwangerschaft.
Ein weiteres Problem jetzt in der, aber was auch meiner Meinung nach nicht nur in der vegetarischen oder veganen Ernährung ein Problem ist, natürlich Vitamin D3, auch das sogenannte Sonnenhormon. Und das wird im Prinzip, nehmen wir Menschen oder produzieren wir Menschen das über die Sonneneinstrahlung, das wird auf der Haut, über die Haut dementsprechend. Und ja, leider leben wir heutzutage in einer Welt, wo wir die meiste Zeit in einer Box verbringen. Damit gebe ich mal ein kleines Beispiel. Wir verbringen den Tag zu Hause oder sagen wir mal die Nacht zu Hause schlafen. Dann stehen wir morgens auf, fahren mit unserem Fahrstuhl runter in die Tiefgarage, sind immer noch in der Box, steigen in unser Auto ein, sitzen wieder in der Box. Dann fahren wir mit unserem Auto, vielleicht sogar bei Sonnenaufgang Richtung Arbeit. Aber die Sonne auf der Haut bringt uns nicht viel, zumindest nichts für die Vitamin-D-Bildung, weil natürlich UVB-Strahlung von unseren Scheiben, die wir zu Hause oder auch in den Autos haben, gefiltert wird. Das heißt, wir können höchstens noch die Wärme der Sonne auf unserer Haut spüren, also auch nichts mit Vitamin-D-Bildung. Dann fahren wir mit unserem Auto in die Tiefgarage der Arbeitsstätte, dort mit dem Fahrstuhl hoch an unseren Arbeitsplatz und da verbringen wir dann den Tag. Meistens sogar so, dass es voll klimatisiert ist und die Fenster gar nicht zu öffnen sind. Die Sonneneinstrahlung kommt zwar rein, wir spüren sie wieder maximal als Wärme auf der Haut, aber sind trotzdem schön in der coolen Umgebung unterwegs. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Natürlich geht's dann wieder runter und genau der Weg wieder nach Hause. Und abends geht's dann vielleicht raus, aber das einzige Licht, was dann noch auf der Haut landet, ist natürlich eventuell sogar das blaue Licht, was uns auch an gesunden Schlaf und an gesunder Schlafqualität dann hindert. Ja, und im Prinzip haben wir dann den ganzen Tag zwar vielleicht die Sonne mal auf der Haut gespürt, aber mit Vitamin D3-Bildung war nicht viel. Und nur noch mal kurz abschließend dazu, ja, und manchmal geht man ja dann auch mal irgendwie an See baden im Sommer und verbringt den Tag draußen. Aber dann gibt es ja die sogenannte Sonnencreme, die wir auftragen, die dann auch wiederum verhindert, dass Vitamin D3 gebildet wird über die Haut. So. Und nun haben Menschen, die sich, sage ich mal, jetzt nicht vegetarisch und vegan ernähren, auch Vitamin-3-Defizite, aber gerade auch bei Vegetariern und Veganern ist das auch ein ganz großes Thema.
Genau, also ja, Vitamin-D3-Mangel betrifft sicherlich nicht nur Vegetarier und Veganer, sondern ist ein Problem, das praktisch fast die ganze Bevölkerung betrifft. Ja. In unseren Breiten sowieso, weil durch die schräge Sonneneinstrahlung im Winter oft sowieso auch kaum oder wenig Vitamin D gebildet werden kann. Das heißt, dieses Problem haben eh alle. Aber es ist natürlich so, dass man Vitamin D auch mit der Nahrung aufnehmen kann und das findet man aber wieder nur wieder in Tieren oder im tierischen Gewebe.
Genau.
Ja. Und andererseits brauche ich, damit ich selber Vitamin D machen kann, brauche ich einen Grundstoff. Und dieser Grundstoff ist Cholesterin. Und Cholesterin finde ich auch nur in tierischen Geweben. Ja. Ja. Das heißt, einerseits habe ich natürlich das Problem mit der Sonneneinstrahlung, das tritt jeden an. Aber was bei Veganern bzw. Vegetariern dann das Problem ist, ist, dass ihnen auch der tierische Grundstoff oder die Grundsubstanz fehlt, aus dem man dann Vitamin D machen kann. Ja? Ja. Und das ist eben dann nochmal ein Problem.
Genau, ja. Das Problem. Ja. Und Cholesterin ist sehr wichtig. Also Cholesterin ist nichts Schlechtes, wie es immer dargestellt wird. Nur nochmal am Rande, ohne das jetzt weiter auszuführen, da kann man nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Und grundsätzlich Cholesterin ist gut.
Cholesterin ist gut und wichtig und lebensnotwendig und Teil jeder tierischen Zelle.
Ja.
Wir können es selber produzieren, in gewissem Maße natürlich, weil es so
wichtig ist. Auch regulieren, vor allem auch regulieren, ne? Das ist das.
Und es ist eben ein wichtiger Faktor für diese Bildung von Vitamin D3, was ja, wie du gesagt hast, ganz richtig ist, ein Hormon eigentlich. Und Vitamin D spielt halt, ich meine, man weiß es so, ja, irgendwo Immunsystem eine ganz wichtige Rolle, aber es ist halt auch total wichtig für die Knochengesundheit, für den Knochenstoffwechsel, dass Kalzium auch wirklich im Knochen landet. Da gibt es das Problem, dass wenn ich Kalzium zum Beispiel extra supplementiere, also zuführe, ich aber da ein Problem, also nicht genügend Vitamin D habe und noch auch ein anderes Vitamin, Vitamin B2 habe, dann landet das Kalzium nicht in den Knochen, sondern landet in meinen Arterienwänden und ich kriege dann kalzifizierte Arterienwände. Also es ist alles ein sehr feines System und Vitamin D3 gehört auf jeden Fall dazu und ist eben wichtig eben für Knochen, für die Zellgesundheit überhaupt und sollte man supplementieren als Nicht-Vegetarier am besten während der Wintermonate schon und auf jeden Fall mal den Status machen lassen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Wissen, wo man steht. Und zumindest in Österreich zahlt es auch zweimal im Jahr die Krankenkasse.
Hier ist eine Kapsel. Ich zeige mal auch, und sie hat das Vitamin D.
Ja, ich verwende ein Spray. Das wird dann über die Schleimhäute im Mund aufgenommen.
Ja.
Und man kann ohne Bedenken so 2.000 bis 3.000 Einheiten. Das ist, also Vitamin D wird immer in I.E. in internationalen Einheiten angegeben. Und da kann man ruhig so zwischen 2.000 und 3.000 Einheiten am Tag ohne weiteres nehmen. Gibt es überhaupt keine Bedenken wegen Überdosieren. Man müsste gigantische Mengen, 10.000 jeden Tag über 3 Monate nehmen, um irgendwo überzuzieren. Und ich habe da jetzt erst letztens drüber recherchiert, alle Fälle, wo es zu einer Überdosierung gekommen ist, waren Vitamin D2. Also das ist ein anderes Vitamin, das ist ein pflanzliches Vitamin. Und dass es da vermutlich einfach ein Problem gab, dass es die falsche Form von Vitamin. Ja.
Genau. Wenn man gerade bei... Wir haben ansonsten nochmal das Thema Protein, das ist ja auch ganz wichtig, weil Protein ist ja auch hauptsächlich aus tierischen Quellen und da haben wir nochmal die Punkte Molkeprotein und Gelatine, ist ja nochmal ein ganz großes Thema.
Ja, das ist natürlich eben auch für Veganer und für Vegetarier schwer ranzukommen, weil es Gelatine ist natürlich ist eine Grundsubstanz in Haut, Bindegewebe, alle verbindenden Geweben in Gelenken, Gelenkskapseln, Knochen. Man braucht nur mal, wenn man eine Hühnersuppe zum Beispiel kocht, abkühlt, dann wird das eben fest und dann habe ich die Gelatine.
Das ist der Grund, warum ich halt Knochen brühe. Also wir machen jede Woche Knochenbrühe und essen die auch dann die ganze Woche lang. Und das ist natürlich ideal, im Prinzip die Proteine da aus den Knochen rauszulösen in der Suppe und es schmeckt super und hilft richtig gut. Ja.
Genau, das ist was ich glaube ich jeder zu Herzen nehmen sollte, egal ob er jetzt Veganer ist.
Genau.
Mindestens einmal in der Woche, noch besser häufiger, eine echte Knochenbrühe oder Knochensuppe zu nehmen und um eben an diese Gelatine heranzukommen oder auch Gelatine zu supplementieren zusätzlich, zum Beispiel in Form von, man kann sich so eine Art Gummibären und Anführungszeichen machen, indem man halt Ehren püriert und da Gelatine einarbeitet und das dann stocken lässt und das so, um einfach mehr Gelatine in die Ernährung reinzubringen, weil wir oft dazu neigen, nicht mehr den Knorpel auch mitzuessen.
Also wer jetzt zu faul ist, da die Knochenbrühe zu machen, auch wenn ich es nur empfehlen kann, aber gut, die moderne Welt lässt natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel zu, Ich habe beispielsweise auch, wenn ich sie nicht verwende, aber habe ich Gelatine in Pulverform da. Also das kann man in Pulverform bestellen. Und man kann es dann als in Pulverform auch, keine Ahnung, sein Frühstück reinmischen oder wo auch immer man das gerne halt verzehren möchte und dadurch mit aufnehmen. Ne? Das ist halt, ist heutzutage alles möglich, das relativ einfach hinzubekommen. Ja.
Dann die, immer die eigentlichen, sage ich, die Grundsubstanzen, die eben so wichtig sind für den Knorpel und für den Knochen, es ist Glucosaminsulfat und es ist Chondroitinsulfat. Und das gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, auch, in, auch für Veganer geeignet. Also da muss man halt, ich muss sagen, also wenn man sich entscheidet, vegan zu leben, dann kommt man um Nahrungsergänzungsmittel meiner Meinung nach nicht drumherum.
Ja, sehe ich auch so, ja, genau.
Das ist eben dann die, einfach die Entscheidung, die man treffen muss.
Ich hab halt viele Bekannte in meinem Freundeskreis, die haben sich halt einfach von einem Tag auf den anderen entschieden, ich bin jetzt Vegetarier oder ich bin jetzt Veganer. Aus, die Gründe sind jetzt auch erstmal egal. Und haben dann einfach angefangen, gewisse Dinge nicht mehr zu essen. Und ich glaube, das ist die einzige Gefahr, die ich sehe, dass man sich halt einfach dann nicht damit beschäftigt, sondern einfach denkt, ich mache das jetzt mal so. Und über die Monate und Jahre kann das wirklich zu ernsthaften Problemen führen. Deswegen finde ich die Sendung halt wichtig, dass wir einfach weitergeben, ja, wenn ihr davon überzeugt seid, gerne, aber macht euch auch Gedanken darüber, was eventuell sinnvoll wäre, vielleicht noch auszugleichen und einfach diese die Hintergründe zu verstehen. Ja. Weil ansonsten geht es halt in eine gefährliche Richtung unter Umständen. Und ich habe ja bei der Recherche zu meinem Gehirnbuch habe ich dann ja festgestellt, dass ich natürlich sehr paleolastig und fastenlastig und so mein Buch geschrieben habe und wollte aber auch ein bisschen was für Vegetarier und Veganer aufbereiten. Ja, und im Prinzip, was ich so rausgefunden habe eigentlich zu meinen, bei meinen Recherchen ist, dass viel Getreide und raffinierter Zucker gegessen wird und wirklich viele stark verarbeitete Lebensmittel und Fertigprodukte und gar nicht so stark das Gemüse eine Rolle spielt. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert, weil ich beispielsweise, Gemüse ist wirklich die Basis bei mir, das ist das A und O. Und deswegen will ich jetzt hier auch nur an der Stelle sagen, eventuell vielleicht da auch drauf achten, vielleicht diesen Getreidekonsum und raffinierten Zuckerkonsum und auch diese ganzen Nachbauten, Fake Foods, die es da gibt, eventuell zu vermeiden oder einzuschränken und wirklich dann auch auf das, wofür eigentlich auch Vegetarier und Veganer bekannt sind, wirklich dieses frische, naturbelassene auch Gemüse zu verzehren. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, mit qualitativ hochwertigen Fetten. Weil wie wir ja alle wissen, werden natürlich gewisse Vitamine auch nur in Kombination mit gewissen Fetten gut vom Körper aufgenommen. Und was ich halt auch rausgefunden habe dabei, ist, was wir schon erwähnt haben, dass diese ganzen Erbsen, Bohnen, Linsen, überhaupt Hülsenfrüchte, dass die oft einfach so verzehrt werden, ohne den Prozess des Einweichens und dadurch natürlich auch wieder viele andere Nährstoffe gebunden werden und verloren gehen. Und genau, was ich auch rausgefunden habe im Prinzip ist, dass man eventuell auch noch mit Vitamin A, E und K2 supplementieren sollte. Und, und um zu den gesunden Fetten nochmal zurückzukommen, also da gibt es auch wirklich Möglichkeiten, Avocados zu essen, Olivenöl oder Oliven zu essen und so. Das sind wirklich... Ne? Kokosfett, auch eine richtig gute, nicht tierische Fettquelle. Also ich will jetzt dazu nur noch mal so ein bisschen aufrufen, um mal so ein paar Möglichkeiten zu nennen, ne, was da noch geht.
Und als gute Proteinquelle ist Erbsenprotein zum Beispiel. Ja. Der hat auch alle Aminosäuren drinnen und es ist halt so, auch eine vegane Ernährung muss halt auch richtig formuliert sein. Genau. Und kann mich eben nur von Nudeln und Pizza und Süßigkeit vegan ernähren. Ja. Oder ich kann mich von echtem Essen vegan ernähren. Ich kann viel Gemüse essen, ich kann glutenhaltiges Getreide vermeiden, ich kann Soja vermeiden, ich kann Erbsenprotein, ich kann einfach eine hochwertige Ernährung schaffen. auch als Veganer. Genau. Aber man muss vielleicht noch mehr über Ernährung wissen. Ja.
Und da kann man sich auch wenigstens als Veganer auch ein bisschen sicher sein, dass es keine tierischen Quellen mit beinhaltet. Weil es gab ja jetzt wieder eine ganze Menge Skandale, wo dann rauskam, dass in den meisten der veganen Produkte wirklich auch tierische Quellen drin waren. Das war natürlich nirgendwo ausgewiesen, aber nachdem die das geprüft haben, war es, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel Prozent, aber es war auf jeden Fall eine zweistellige Zahl, weit über 50%, die größer als 50%, weil das waren alles Produkte, die Veganer täglich verzehren und die eigentlich tierische Quellen mit beinhalten, was quasi so ein bisschen eine Verarschung vom Hersteller darstellte. Also von daher kann man sich bei diesen Fertigprodukten nie sicher sein. Aber wenn man die Paprika in der Hand hält, ist die Wahrscheinlichkeit möglicherweise relativ gering. Wenn wir jetzt nicht mal auf die Tiere in den Boden eingehen und was da sonst noch alles im Boden so unterwegs ist und so, wenn wir das mal ausschließen, dann kann man da wenigstens auch sicher sein, dass es ein vernünftiges Lebensmittel ist. Genau. Und ein anderes Thema ist natürlich, man sollte sich schon gerade als Frau auch mit dem Thema wohlformulierte vegetarische oder vegane Ernährung beschäftigen aufgrund des Themas Schwangerschaft. Und da habe ich natürlich auch bei Studien zu rausgesucht, die wir auch mit verlinken werden. Und da war auch ganz klar, dass bei den meisten der vegetarischen oder veganen Frauen, die schwanger sind, genau diese Defizite, wie wir sie genannt haben, herrschen. Aber auch Zinkdefizit beispielsweise, Eisendefizit geherrscht hat. Und dass bei den, dass in der Muttermilch im Prinzip auch weniger von wichtigen Nährstoffen fürs Kind bereitstanden, wenn die Ernährungsform nicht wohl formuliert ist und genau darauf eingestellt ist. Also von daher schon allein der Kinder zuliebe, des Fötus zuliebe und der Schwangerschaft zuliebe, ist es sehr wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Wer mehr zum Thema wissen will, meine Frau, die schreibt dazu auf paleomama.de auf ihrem Blog, und da gibt es auch wirklich ganz gute Tipps, wie man seine Ernährung auch während der Schwangerschaft und vor allem auch, wenn das Kind schon auf der Welt ist und man natürlich stillt, wie man da die Muttermilch auf nährstoffreich einstellen kann.
Vielleicht magst du ja auch mal drüber reden.
Ja, genau. Das wird sicherlich mal der Fall sein, kann man mal eine Sendung machen, ja. Okay, ja, haben wir wieder eine ganze Menge, ne?
Ja.
Ja, Soja und Frankenfood haben wir das schon genannt.
Das haben wir schon erwähnt. Ja, Soja ist natürlich, haben wir kurz angesprochen, ja. Ist einfach leider bei vielen Vegetariern oder Veganern spielt das eine große Rolle. Muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Soja. Gerade Männer sollten da sehr aufpassen.
Ja. Ja.
Soja hat ja
Phytoöstrogene,
das ja. bedeutet pflanzliche Hormone, die wie Östrogen, also wie das weibliche Sexualhormon wirken.
Genau.
Das ist halt was ich als Mann nicht unbedingt mag.
Ja. Ja. Und da gibt es auch oft das Problem, viele Männer haben die sogenannte Männerbrust. Und
ja.
oftmals
ja.
Gynäkomastie, genau. Und das ist oftmals, kommt das aufgrund von Phytoöstrogenen, die zum Beispiel in Soja drin sind, aber auch sehr viel BPA, also alles was Plastik, Thema Plastik.
Nee, Bier.
Und in Bier, genau, ja. Und das ist.
Hat das auch.
Ja, und wer darunter zu leiden hat, unter dieser Männerbrust, der könnte mal probieren, die Phytoöstrogene runterzufahren. Und die andere Sache bei Soja ist natürlich auch,
Auch die Phytate und wie wir es eh schon erwähnt haben.
Und Schilddrüse, ne? Auch auf
Problemen. Genau.
Ne?
Und es unterdrückt die Schilddrüsenfunktion, also das ist einfach zu beachten.
Ja, genau.
Man halt sparsam einsetzen, so wie das im asiatischen Raum normalerweise auch ist.
Ja.
Wird Soja schon gegessen, aber fast nur in fermentierter Form und sehr sparsam. Und sie essen sehr viel Jodhaltiges, also Algen, alles verschiedene Seegras-Sachen. Die haben eine sehr, sehr jodreich, also reichhaltige Ernährung, die an Jod reich ist und können damit wahrscheinlich auch diesen Schilddrüseneffekten etwas entgegenwirken, aber es wird auch nicht in diesen Mengen verzehrt.
Ich habe mal gelesen, dass Soja, ganz früher wurde Soja nicht als Lebensmittel eingesetzt, sondern für Autoarmaturen.
Als was?
Als Autoarmaturen. Also was in deinem Auto, was heutzutage da Plastik oder Kunststoff ist, war früher Soja. Und danach irgendwie haben die dann diese Armaturenhersteller haben das irgendwie dann den Prozess angepasst, wie auch immer. Dann haben die kein Soja mehr verwendet, sondern was anderes. Und dann hatten die Sojaproduzenten zu viel Soja. Und dann haben sie angefangen, ja gut, wohin können wir es verfüttern? Dann haben sie es halt in der Schweinemast eingesetzt. Ja. Und irgendwann, nach vielen Jahren, hatten sie immer noch sehr viel Soja und immer mehr Soja. Und dann haben sie gesagt, ja, was können wir jetzt machen? Und dann ist denen eingefallen, was für Schweine funktioniert, kann für Menschen ja genauso gut funktionieren. Und dann wurden die Sojaprodukte ins Leben gerufen und so. Also nur mal, das ist jetzt nichts, ich meine das nicht wertend oder böse oder so, sondern das ist einfach eine Tatsache. Und das sollte man einem zu denken geben, ob man Autoarmaturen essen will, beziehungsweise Schweine füttern. Ne?
Ja.
Genau. Ja, gut, dann sind wir auch gegen Ende des heutigen Podcasts. Hat dich irgendwas die letzten 2 Wochen noch bewegt was oder inspiriert, was du uns noch mit auf den Weg geben willst?
Ich habe jetzt ein ich lese noch ein Buch oder ich habe ein ich kaufe mir selten Kochbücher, muss ich sagen.
Ich auch, ja.
Aber ich habe jetzt dann doch eines gekauft. Auf Englisch heißt es Practical Paleo von der Diane Sanfilippo. Und es ist sehr nett, schöne Bilder drin. Und auch sehr auch viel auch Innereien Sachen, auch Sachen mit Leber und mit Knochen, also mit Knochenmark, so geröstete. Und nein, ist einfach sehr nettes Buch und das lasse ich mich gerade ein wenig inspirieren.
Ja, okay, ja, schön. Lass mich mal anschauen auf Amazon. Verlinkst das ja sicher, ne? Dann kann ich mir das
einfach anschauen.
Ja. Ja, und bei mir ist so, ich habe jetzt neulich einen interessanten TED-Talk, also TED, TED-Talk gesehen. Und der hat sich genannt oder nennt sich The World's Oldest Living Things. Und da wurden die ältesten lebendigen Wesen auf diesem Planeten vorgestellt, die wir Menschen so gefunden haben. Und mich hat total interessiert, was das Älteste ist, was wir kennen. Das kann ich einfach mal ganz kurz vorlesen und so mal ein bisschen, weil ich stehe einfach auch, ich glaube, du stehst sogar noch mehr auf Biologie als ich, oder? Mit deinem Hintergrund und so. Ja, also im Prinzip sind die Lebewesen, die da gefunden wurden, sibirische Actinobakterien und die sind zwischen 400.000 und 600.000 Jahre alt.
Okay.
Und das Krasse ist daran folgendes, ne? Bei denen ist es so, bei der Forschung im Permafrost fanden sie diese Bakterien. Das Einzigartige daran ist, dass sich ihre DNA unter dem Gefrierpunkt repariert. Und das bedeutet, dass sie nicht schlafen. Also die können mit unseren Schlafhacks und so weiter zum Beispiel nichts anfangen. Und jetzt kommt's aber, sie leben und wachsen seit 500.000 von Jahren. Aber wahrscheinlich sind sie nicht nur das Älteste, sondern auch das Verletzlichste der ältesten Lebewesen. Denn sie überleben es nicht, wenn der Permafrost irgendwann auftaut.
Wahnsinn.
Heftig, ne? 500.000 Jahre alt. Schlafen nicht, reparieren sich. Und da gab es natürlich auch ein Foto dazu und das ist schon echt interessant. Und das ist halt das, was den Menschen klar sein muss. Wir sind hier nicht allein, wir sind nicht die Einzigen. Und es gibt auch noch andere Lebewesen und die sind auch so klein, dass wir sie mit unserem menschlichen Auge erstmal nicht sehen können. Und viele von denen, die sind schon echt lange auf dieser Welt und widerstehen vielen Dingen, denen wir nicht widerstehen können. Ja,
das ist echt faszinierend. Ja.
Genau. Ja gut, dann sind wir am Ende der Show angekommen. Es hat mir wieder total viel Spaß gemacht. Ich habe extrem viel gelernt zu vegetarischer und veganer Ernährung und vor allem, was ist wichtig zu beachten, was ist zu ergänzen, und bedanke mich recht herzlich bei dir und natürlich beim Zuschauer.
Ich bedanke mich auch, war wirklich interessant, wie immer, und freue mich aufs nächste Mal.
Genau, und lieber Zuschauer, nicht vergessen, wenn du irgendwelche Wünsche, Vorschläge hast, einfach kommentieren, ansonsten unsere Show teilen und liken, damit wir dementsprechend noch mehr Zuschauer weiterhelfen können im Prinzip und genau. die Nachrichten, die Botschaften, die wir haben, einfach weitertragen können.
Ein Kommentar auf iTunes hinterlassen.
Genau, ja.
Es hilft, dass noch mehr Leute erfahren, dass es diese Show gibt.
Okay, ja. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich noch.
Ciao.
Ciao.